Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
Und mein Gast ist Dr. Holm Roch. Er ist Drachenspezialist und unser Thema Drachen, Bau und Mystik. Herzlich willkommen. Erzählungen von Drachen sind in vielen Kulturen und Epochen bekannt, und zwar in vielen Erscheinungsformen. Es handelt sich immer um Mischwesen, manchmal mehrfüßig und mehrköpfig, manchmal mit Schlangenkörper. Es gibt den Kriech sowie den Flugdrachen, und deren Flügel erinnern an Greifvögel oder Fledermäuse. Meist mit gespaltener Zunge, sehr scharfem Blick, einem feurigen Schlund und giftigem Atem. Ja, und er kann fliegen, schwimmen, kriechen und sogar Feuer speien. Herzlich willkommen, Holm Roch. Schön, dass du heute hier im Studio bist. Wir kennen uns schon ganz lange, unter anderem auch vom Radiomachen. Willkommen zum Thema Drachen, Bau und Mystik.
Ein weites Feld. Du hast ja schon angedeutet, die Drachen als Ungeheuer, als böse Wesen. Und dann noch ein bisschen eine andere Geschichte. Drachen, die man bauen kann, die man fliegen lässt, jetzt im Herbst beispielsweise über den Äckern und den Wiesen. Das hängt so ein bisschen zusammen, ist aber doch eigentlich zwei verschiedene.
Genau, und über Drachenbau und in Verbindung mit Mystik wollen wir heute auch sprechen. Nicht über die Kampfdrachen und auch nicht über den Drachenkampf und der Auseinandersetzung zwischen dem Guten und Bösen, sondern über den Drachenbau, über den Himmelsstürmer Lenk- und Flugdrachen. Aber als erstes, Holm, du als erfahrener Drachenspezialist, wann ist der Drachenbau erfunden oder kommt er aus der Mystik?
Das weiß man nicht so genau. Man hat lange Zeit gedacht, die Drachen, das wären so vielleicht abgerissene Wimpel bei Kreuzfahrern, so im Mittelalter, die dann an der Leine plötzlich alleine flogen. Aber es gibt längst vor dem Jahre Null schon schriftliche Zeugnisse von Flugobjekten an der Leine. Und die anderen Drachen, die gibt's natürlich, seit es die Menschen gibt.
Du bist ja nun viele Jahre im Windvogelverein gewesen und warst in vielen Ländern unterwegs. Wann hat dich denn die Leidenschaft des Drachenbaus, das Thema Drachen, gepackt?
Na, da gibt's zwei Quellen. Die eine ist, ich bin ja kurz vor dem Zweiten Weltkrieg geboren. Und als der Krieg dann zu Ende war und die Leute wirklich gar nichts hatten und sehen mussten, wie sie an Essbares kamen, da gab's einen Nachbarn, der baute einen Drachen und nahm mich mit auf den Acker vor der Stadt. Und das hat mich einmal fasziniert, weil das Ding wirklich flog. Und zum anderen, weil die Leute in so einer Zeit, wo man ums nackte Überleben kämpft, baut da einer einen Drachen. Also das war schon eine tolle Sache. Dann hat das lange geruht. Als ich erwachsen war, selbst ein Kind hatte, bin ich dann wieder drauf gestoßen, habe auch gesehen, es gibt Drachenläden, Bücher und so. Ist heute alles gar kein Problem.
Es gibt Drachenhersteller, es gibt Vereine, Teams, Geschäfte, Baupläne, Zeitschriften und natürlich inzwischen ganz, ganz andere Materialien als das, was du erlebt hast im oder nach dem Krieg. Faszination, Drachensteigen, was ist das?
Das kann man schlecht beschreiben. Das kann man an den Augen eines Kindes sehen, das zum ersten Mal einen Drachen in der Hand hält und verblüfft ist, dass das Ding fliegt. Mhm. Also es ist immer noch ein Phänomen, wie das Fliegen überhaupt. Ne? Wie lange hat's gedauert, bis Menschen Flugmaschinen bauten und erst haben immer gedacht, das geht gar nicht. Was schwerer ist als Luft, kann nicht fliegen. Geht aber.
Das Phänomen Luft mit selbst hergestelltem Werkzeug zu erobern. Holm, der Herbst ist die traditionelle Jahreszeit, um Drachen zu bauen. Es gibt dann genügend Wind und auch die Stoppelfelder bieten uns Platz, dass wir den Drachen steigen lassen können.
Ich glaube, dass früher das Drachensteigen im Herbst so Mode liegt dran, dass man früher erst, wenn die Felder abgeerntet waren, da drauf durfte. Das ist vom Wind her eigentlich egal. Also man kann auch im Frühjahr Drachen steigen lassen. Und eine Stoppelwiese ist heute eh völlig verkehrt, weil wir haben heute so dünne Nylonleinen. Wenn die runterfallen, du kriechst mehr auf dem Boden rum, als dass du Drachen steigen lässt, weil die sich an den Stoppeln verhaken. Ja. Eine gemähte Wiese ist das Ideale.
Den Himmel stürmen mit einem Drachen, welche Sehnsucht steckt dahinter? Hat auch wieder was mit Faszination zu tun.
Eine philosophische Frage, ich weiß es nicht. Ja, wir sind halt erdgebunden und auch ziemlich klein. Und der Gedanke, so fliegen zu können und über alles wegzuschweben, also es ist auch so eine Identifizierung mit dem, was da fliegt dabei.
Und das auch im Griff zu haben.
Auch es im Griff zu haben. Ja, bei Lenkdrachen ja ganz klar, wo du richtig wie beim Eistanz Kunstflug machen kannst.
Ja.
Gibt's auch richtige Regeln, ne, die man dann abarbeiten muss, Figuren.
In der Mystik mit unseren Ungeheuern und Glücksbringern, die ja in verschiedenen Ländern unterschiedlich gesehen werden. Was passt da zum Lenkdrachen?
Na, mit dem Lenkdrachen, das ist eine späte Entwicklung. Die Ungeheuer können sich ja bewegen, ne? Während der normale Drachen, der Einliner, der nur an einen Faden hängt, der kann sich halt kaum bewegen. Da gibt's auch Ausnahmen in Asien. Aber dann kam eben doch der Wunsch auf, kann man das machen, dass da sich Figuren fliegen lassen? Das geht halt mit zwei Leinen dann ganz gut.
Und auch mit unterschiedlichen Materialien.
Die Materialien, die machen eher wie beim Surfen oder beim Segeln, dass du mehr an die Grenze des Möglichen gehen kannst. Ne? Früher hat man gebaut Papierdrachen mit Holzstäben.
Richtig.
Heute nimmst du Glasfiber. Das hält natürlich viel mehr aus. Und richtige Superdrachen, die sind mit Kohlefaserstäben gebaut. Die Folien sind deutlich anders geworden. Und damit kannst du dann auch schneller sein.
Und die Abstürze werden dann auch leichter überlebt.
Ja, aber es ist dann schon eine Schwierigkeit, wenn jetzt Kinder dazwischen sind, dann geht das eigentlich nicht. Solche Rennmaschinen, die mähen auch alles nieder und das ist ein großes Problem.
Der Verein Windvogel wurde ja 1871 gegründet und es gab ihn 1900 schon nicht mehr. Gab es später nochmal einen Verein in Iserlohn, der sich Drachen gekümmert hat?
Mit Verein, da ist mir nichts bekannt. Steht auch nichts in unserem Stadtlexikon außer dem klassischen Windvogelverein. Aber ich habe in den 80er Jahren mit ein paar Freunden versucht, die Tradition wiederzubeleben. Und wir haben mehrmals auf den Äckern draußen vor der Stadt große Drachenfeste veranstaltet. Das scheiterte dann doch an ganz unterschiedlichen Dingen. Also erst waren wir bei Gut Lenninghausen, da ist eine Hochspannungsleitung. Es gibt eben leider auch Leute, die sind nicht davon abzubringen, den Drachen unbedingt unter der Leitung fliegen zu lassen. Und da stehst du als Veranstalter mit einem Bein im Gefängnis. Und dann waren wir in Ostzimmern auf dem Truppenübungsplatz. Da mussten aber der Bundeswehr unterschreiben, dass wir für jeden abgeknickten Grashalm haften, wollten wir dann auch nicht. Und so ist das wieder eingegangen.
Wenn wir im Glashaus über Drachenbau und Mystik sprechen, und das tue ich mit meinem Gast Holm Roch, müssen wir natürlich auch die Psychologie ankratzen. In der Psychologie symbolisiert der Drachenkampf die Auseinandersetzung zwischen zwei Teilen der Persönlichkeit des Mannes. Welchen Kampf führt eigentlich der Bastler?
Der Bastler kämpft mit dem Material und mit der Genauigkeit. Denn je kleiner der Drachen ist, den du baust, umso schwieriger wird es. Ne? Mhm. Große Drachen kein Problem, aber versuch mal einen Drachen in Briefmarkengröße, da wird es schon 10 Millimeter zum Absturz führen. Das geht also gar nicht.
Holm, Drachen gibt es ja in der Bibel, im Märchen, in Sagen, in der modernen Symbolik und natürlich auch in der Werbung. Was ist ungeheuerlich und was ist glücksbringend beim Bau eines Drachens?
Na, beim Bau eines Drachens ist es natürlich, dass man was fertig bekommt und was man sich vorgenommen hat, dass das Ding wirklich fliegt. Wenn man in die Mythologie geht, dann ist das mehr eine symbolische Bedeutung. Glück, Da ist ja oft bei den Drachen auch so eine Kugel, wo keiner so richtig weiß, so eine goldene Kugel. Ist das das Glück oder der Sinn des Lebens? Es gehört so dazu und es sieht so aus, als ob der Drache das bewacht. Man kommt da nicht so einfach ran. Ist ja auch in Märchen so, ne? Oft sind Ungeheuer, wenn man irgendwo rein muss, um den Schatz zu finden, die Prinzessin zu befreien. Das wird dir nicht leicht gemacht.
Nun ist es ja heute so, dass wir den Drachen, die wir zum Fliegen bringen, ungeheuerliche Formen und Farben erleben. Nicht nur freundliche Gesichter, die einen da am Strand anblickend, wie ich schon erlebt habe, sondern auch wirklich kleine Ungeheuer.
Ja, also wenn du nach Asien gehst, da ist das natürlich schon immer so gewesen, dass all dieses mythologische Getier auch am Himmel rumflog. Natürlich Drachen, aber eben auch Vögel, Fische, buddhistische Heilige, also so ein ganzes Panoptikum, aber eben auch Ungeheuer. Wir haben nicht so diese religiös-mythische Seite, da geht's mehr drum, was kann man alles fliegen lassen. Und dann gehst du auf ein großes Drachenfest und da fliegen natürlich Telefonzellen, Kühe, Fahrräder, alles mögliche, Bierfässer. Ähnlich wie bei der Mongolfiade in Warstein. Also muss sehen, dass man das hochkriegt.
Also hat was mit Handwerk zu tun.
Das hat sehr viel mit Handwerk und Begeisterung und gucken, was geht, zu tun.
Im Mittelalter wurde der Drache als ein beliebter Gegner der Ritter dargestellt. Holm, wie sehen denn die Gegner der Lenkdrachen 2014 aus?
Also die Gegner der Lenkdrachen sind die anderen Lenkdrachenbesitzer, weil das sind oft auch Wettbewerbe, ne? Und bei großen Festen geht's halt darum, wer ist der Schnellste und wer bleibt am längsten oben. Das ist ein ganz sportliches Ereignis mit Mannschaften. Es gibt auch Mannschaftsflug zur Musik zum Beispiel. Da gibt's nicht mehr das Ungeheuer, das bekämpft wird.
Da gibt's dann nur Glücksbringer, die dann die besten Plätze belegen.
Naja, es gibt auch Verlierer, es gibt Drachen, die kaputt gehen. Es gibt auch mal einen Unfall. Das ist eine ganz heiße Sache, weil man nie so genau weiß, bis wohin die Versicherung da noch mitzieht. Wer so privat Kinder die Drachen steigen lassen, bis 5 Kilo Gewicht, ist das kein Thema. Aber wenn man jetzt eine richtige Rennmaschine hat, wird es schwierig.
Wenn du jetzt an Drachen denkst und ans Glashaus, ein Drache im Glashaus bringt dich zu folgender Antwort.
Ein Drache im Glashaus, ne, den möchte ich näher kennenlernen. Ich finde, Drachen sind auch interessante Wesen. Die können so viel, was Menschen nicht können. Also die mythologischen.
Ja,
ne?
Und was ist das?
Bei uns ist der Drache ja was Böses. Ne? Der muss beseitigt werden. Zum Beispiel der heilige Georg, der murkst ja einen Drachen ab. Das ist in Asien anders. Also in Asien sind Drachen wohltätige Himmelswesen. Es gibt da so Geschichten.
Und Glücksbringer, ne?
Glücksbringer, aber auch meinetwegen, da tritt ein Fluss über die Ufer und ein Dorf droht, überschwemmt zu werden. Und da kommen jetzt ein paar Drachen und häufeln da einen Damm hin und bewahren die vor der Flut. Also wenn man es vergleichen will, ist so ein asiatischer Drache eher ein Engel, aber kein Teufel. Und da gibt's auch eine schöne Geschichte. Da haben Katholiken bei uns für eine Kirche in Japan ein Glasfenster gespendet mit dem heiligen Georg. Und die Folge war Entsetzen, weil die sagt, man kann doch nicht einen Drachen umbringen, ne? Ein Heiliger. Es ist dann schon eine andere Sicht, wenn es um Gut und Böse geht. Also der Drache im Glashaus bringt Glück.
Der orientalische und westliche Drache ist ein menschenfeindliches Ungeheuer und der ostasiatische Drache ein Glücksbringer. Dr. Holm Roch ist mein Gast und wir sprechen über Drachenbau und Mystik. Holm, du warst auf internationalen Drachenfesten unterwegs und das ist ja sicherlich eine komplett eigene Drachenwelt. Was hast du erlebt?
Ich bin 2-mal weit weg gewesen, einmal in China bei einem großen Drachenfest. und einmal in Neuseeland.
Das war 1987 und 1990.
Ja, also ein Vierteljahrhundert her. Ich denke, inzwischen sieht es zumindest in China ganz anders aus. Aber es hatte schon so den Hauch einer Olympiade, ne? Also ein volles Stadion und ein paar hundert Teilnehmer und ein paar tausend Zuschauer und Einmarsch und Musik, also wie Olympiade, auch dann mit Wettbewerben. Die waren in so einer Art Salzsteppe dann, wo keine Bäume im Weg waren.
Wo es war das genau?
Das war in Weifang. Wenn du die China-Karte siehst, südöstlich von Peking, hat das Land so eine Nase Richtung Korea. Am Ende ist da die frühere deutsche Kolonie gewesen. Und diese ganze Ecke ist ein Drachenland. Wenn du da mit dem Zug fährst, denkst du, draußen wäre ein Aquarium, weil da überall was rumwuselt. Oh, das ist Tradition.
Woher kommt die?
Das ist eine Volkskunst. Und seinerzeit, also vor ein Vierteljahrhundert, war das auch ganz weit verbreitet. Die Dorfkommunen hatten ja noch alle so ein Handwerk, also entweder eine Ziegelei, aber manche auch moderne Tablettenfabrik, nicht nur Landwirtschaft. Und da gab's auch Dörfer, die bauten Drachen. Die saßen in Werkstätten und schnitzten schön mit einem Messerchen aus Bambus die Gestelle. Die wurden dann auf dem nächsten Markt verkauft. Und das war ein einträgliches Geschäft. Also diesen Dörfern ging es gut.
Und war ein fröhliches Fest.
Das Fest ist da immer fröhlich, klar, wenn alles hochgeht und nichts am Boden bleibt. Ja gut, also geht auch mal was schief. Und Wettbewerbe sind natürlich eine Sache mit Gewinnen und Verlieren. Aber zunächst mal ist es ein Volksfest. Es ist ja auch eine Volkskunst.
Und du warst dort alleine?
Nein, es gab eine Delegation vom Drachenclub Deutschland, den es damals noch gab. Und das ist eigentlich üblich, dass die großen Clubs, die es in vielen Ländern gibt, dann sagen, dort ist wieder ein internationales Fest, wer will mitfahren? Also so war das auch in Neuseeland. Neuseeland war 250 Jahre Staatsgründung. Da war also fast ein Feierjahr und 5 Tage Drachenfest.
Wo war das?
Das war in Napier, das ist auf der Nordinsel, eine Stadt, die kaum jemand kennt, außer Jugendstil-Enthusiasten, also eher so Art Deko. Denn die Stadt ist durch ein Erdbeben zerstört worden, ich glaube 1932, und dann in wenigen Jahrzehnten wieder aufgebaut. Da sieht jetzt ein Haus aus wie das andere, aber das weiß kaum jemand.
Und eure Erfahrung, gewinnen, verlieren?
Na, wir hatten ein paar echte Cracks dabei, dazu gehöre ich ja nicht. Da war schon klar, die hatten schon Preise gewonnen und wollten wieder gewinnen. Und dann nimmt halt jeder mit, was er hat. Es ist auch manchmal vorgeschrieben, was für eine Art von Drachen gegen die anderen antritt. Ich habe nur einen kleinen Triumph gehabt, als bei der Pressekonferenz der Wind völlig abflaute, war meiner immer noch oben. Das ist ja auch schön.
Und welcher war das? Hast du den heute mitgebracht?
Nein, oder? Den habe ich nicht mitgebracht. Das war so ein kleiner aus Goldfolie. Diese Rettungsfolie aus dem Autoverbandskasten. Das ist ein echtes Geheimmaterial. Ganz reißfest und extrem leicht.
Und selbstgemacht.
Und selbstgemacht.
Palmroch, die Flugobjekte, die ich am Meer in allen Farben und Formen erlebe, sind für mich alles Lenkdrachen, richtig?
Genau genommen nicht. Ein Einliner ist genau genommen kein Lenkdrachen. Also der Drachen, mit dem die Kinder auf der Wiese sind, wo oben vielleicht auf Folien Vogel drauf gedruckt ist. Eine Leine, kein Lenkdrachen. Die richtigen Lenkdrachen haben 2 Leinen und dann zieht man links oder rechts und dann geht er in die Kurve. Kann man auch komplette Kreise fliegen, muss die aber hinterher wieder zurückfliegen, weil die Leinen sich verdreht haben. Das geht sehr exakt und präzise, vor allen Dingen bei sehr gleichmäßigem und kräftigem Wind. Jetzt gibt's nur eine Ausnahme. In Asien gibt's sogenannte Kampfdrachen. Das sind Einliner. Die kann man aber je nachdem durch Lockerlassen und Anziehen in der Richtung, in verschiedene Richtungen fliegen lassen. Sie sind dann doch auch lenkbar, obwohl es keine im neueren Sinne Lenkdrachen sind. Und da gibt's auch richtige Drachenkämpfe. Es gab einen schönen Film, der hieß Drachenläufer. Spielte, glaube ich, in Afghanistan so ein Junge, der immer Drachen steigen ließ. Und das war so ein klassischer im historischen Sinne Kampfdrache, den man auch lenken konnte.
Ja, und was hat der bekämpft?
Andere Drachen. Die Leine mit zerriebenem Glas wie Sandpapier. Und dann kann man, indem man an die Leine des anderen reibt, kann man die absägen. Und dann torkelt er zu Boden. Mhm. Wer zuletzt über ist, hat gewonnen.
Du hast ja so einen schönen Einliner hier mit ins Studio gebracht. Ein richtig tolles Schätzchen. Sag mal, aus was er ist und wie er entstanden ist.
Den habe ich aus China mitgebracht. Das ist ein Vogel, eine Eule. Und das ist Seide, bemalte Seide. Und das Gerüst ist aus gespaltenem Bambus. Aber der Bambus ist vorher gebogen worden über einen Bunsenbrenner, sodass das so, ja, so feine Kurven auch gibt. Mhm. Und den kann man auch auseinandernehmen. Der ist nicht viel größer als zwei DIN A4 Blätter. Mhm. Das ist ein Problem. Heute vielleicht nicht mehr so stark, aber damals in den asiatischen Ländern hat ja kaum jemand ein Auto. Mhm. Man muss also Drachen auseinandernehmbar bauen und dann hat man ganz komplizierte Steckverbindungen und setzt die erst auf der Wiese zusammen.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Ich habe auch noch was mitgebracht. Einen ganz, ganz einfachen Drachen, den jeder auf dem Küchentisch bauen kann. Das ist eine Folie von einer Tragetasche und zwei ganz einfache Stäbe mit Klebeband zusammengeklebt. Fliegt garantiert, kann jeder bauen und Kinder müssen sich vielleicht ein bisschen helfen lassen. Und die Bauanleitung dazu, die gibt's beim Föloch im Internet.
Den gesteckten Drachen von Holm Roch, der ist auf der Seite des Fördervereins Lokalfunk zu sehen. Holm, danke fürs Gespräch hier im Föloch-Studio und ich wünsche natürlich allen einen schönen Drachenherbst mit ordentlichem Wind. Alles Gute, Ihre Charlotte Koll.
Föloch, von Bürgern für Bürger.